Zu Beginn der Predigt will ich mit uns beten. Lieber Vater, wir haben das jetzt gerade schon gesungen, auch gesehen, dass du dich uns als Menschen zuwendest in deinem Sohn Jesus Christus. Mit deiner Liebe, mit einem offenen Herzen und mit dem, was du an uns tust. Vater, so danken wir dir, dass du uns dein Wort gibst und ich bitte, dass du es uns öffnest, dass es unser Herz erreicht und dass du zu uns sprichst. Amen. Christa Roos, unsere Gemeindeleiterin, unsere Älteste, hat das heute angedeutet. Dieser Gottesdienst ist ein Gottesdienst, wo wir nachher in einem Teil anbieten, für Menschen zu beten, die krank sind. Wir machen solche Gottesdienste so 4-5 Mal im Jahr verteilt. Und zu diesem Anlass predige ich zu diesem Thema, zum Thema Krankheit, Heilung. Und den Text, den ich heute ausgewählt habe, der scheint so ein bisschen nicht ganz zu passen. Dieser Text stammt aus dem Jakobusbrief und er wird oft verwendet für unterschiedliche Situationen. Manche Konfessionen haben aus diesem Text die letzte Ölung abgeleitet, beziehungsweise heute heißt es wieder die Krankensalbung. Bei uns ist das auch Krankensalbung, beziehungsweise heißt das Ältestengebet. Jemand, der heute vielleicht zum ersten Mal hier ist, denkt, Ältester, was ist das? Christa Roos ist eine Älteste unserer Gemeinde, aber sie hat noch keine grauen Haare, jedenfalls nicht so erkennbar. Scheint nicht die Älteste in dieser Gemeinde zu sein. Warum heißen die so? Das hat ein bisschen mit der Geschichte dieses Begriffes zu tun. Das ist der Begriff des Presbyteros. In anderen Gemeinden damals hieß das Episkopos, wo dann der Bischof draus geworden ist. Also dieser Text hat eine Spur hinterlassen im Ämterverständnis der Kirchen. Deshalb wundert es ein bisschen, dass man diesen Text für das Krankengebet in einem öffentlichen Gottesdienst nutzt. Denn das Ältestengebet hat ungefähr in unserer Gemeinde folgende Situation. Jemand, der krank ist, ruft die Ältesten an und sagt, kommt bitte mal vorbei und betet für mich. Das heißt, die Ältesten gehen dann in das Haus oder in die Wohnung, nehmen Öl mit, beten für den Kranken und salben ihn dort. Hier werden heute verschiedene Menschen aus der Gemeinde für kranke Menschen beten. Also eine sehr öffentliche, keine diese private Situation, die wir sonst beim Ältestengebet haben. Heute werden wir das auch nicht mit Ölsalbung machen. Das machen wir vielleicht später mal. Dennoch die Frage, warum habe ich diesen Text ausgewählt und möchte das gleich auch noch erklären. Der Text, den die Christa vorhin schon vorgelesen hat, stammt aus dem Jakobusbrief. Und Jakobus ist eine sehr interessante Persönlichkeit im Neuen Testament. Es gibt viele Jünger mit dem Namen Jakobus, aber den ich heute hier im Visier habe, der also diesen Brief geschrieben hat, ist tatsächlich der leibliche Bruder Jesu, wenn man das so sagen kann. Das heißt also, seine Eltern sind die gleichen wie von Jesus, Maria und Josef. Und wenn man das so ein bisschen sich auf der Zunge zergehen lässt, dann ist klar, Jesus und Jakobus, die beiden haben zusammen im Sandkasten gespielt. Ja, mit Förmchen und allen Dingen, die haben einander gesehen, wie sie in Windeln verpackt wurden. Und die beiden leben so mehr oder weniger, also Jesus ist der ältere Sohn von Maria und Josef der Erste, das heißt Jakobus ist etwas jünger, die haben also fast 30 Jahre miteinander verbracht. Und ja, Silas, wenn du mit deinen Brüdern, bist du noch nicht 30 Jahre zusammen, aber wenn du mal so überlegst, du hast Jahre mit deinen Brüdern verbracht und irgendwann kommt einer der Brüder und sagt, ich bin der Sohn Gottes. Da hättest du vielleicht ein Problem, das nachzuvollziehen, und so wundert nicht, dass manche Verwandte Jesu gesagt haben, der ist verrückt, als er öffentlich auftrat und sagt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias. Und dieses Problem, glaube ich, hat auch Jakobus gehabt. Er kann zu Lebzeiten Jesu sich nicht vorstellen, dass sein leiblicher Bruder, mit dem er quasi den Sandkasten geteilt hat, der Sohn Gottes sein soll. Aber als Jesus dann gestorben ist und aufersteht, erscheint er dem Jakobus persönlich und da fängt er an zu glauben und innerhalb kurzer Zeit wird er einer der leitenden Leute neben den Aposteln in der Jerusalemer Urgemeinde. Das ist einer, der ganz nah an Jesus dran war und dann irgendwann auch Christ wird. Er wird leider nicht sehr alt. Im Jahre 62 nach Christus wird er vom hohen Priester in Jerusalem leider gesteinigt. Das heißt, dieser Brief ist vor 62 geschrieben. Nun war Jakobus eine sehr kantige Persönlichkeit und auch dieser Brief ist sehr kantig geschrieben. Also wer den mal durchliest, der weiß am Ende, was Sache ist und was Jakobus denkt. Das Grundthema des Briefes heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann muss da was bei rumkommen am Ende. Das muss man irgendwie sehen. Glaube ist nicht nur irgend so ein innerliches Gefühl, das recht nett sich anfühlt und einem ein Wohlfühlen verbreitet, sondern da muss unten was passieren. Man muss was sehen, man muss was spüren. Ein Beispiel. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen, es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, und das ist hier ironisch, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Das ist jetzt noch ein zahmer Text. Es geht auch noch ganz anders bei Jakobus. Also ich empfehle ihn euch zu lesen. Wenn man nicht weiß, was Sünde ist, nachher weiß man es. Man sieht aber auch, dass die Themen, die Jesus am Herzen gelegen haben, auch bei Jakobus wieder auftauchen. Die ganze Frage nach Reich und Arm, wie in diesem Text gelesen, spielt eine große Rolle. Reich und Arm. Ich lese den Predigttext jetzt nochmal vor. Jakobus schreibt, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn vom Krankenlager aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Deshalb bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das beharrliche Flehen eines Gerechten. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete eifrig, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre. Und 6 Monate. Und er betete erneut und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Soweit der Text. Was ist das Hauptthema dieses Textes? Das Hauptthema ist nicht Krankheit und Heilung, sondern das Hauptthema dieses Textes ist Gebet. In jedem Vers spricht Jakobus über das Gebet. Und er fängt an ganz allgemein. Er sagt, keine Gelegenheit deines Lebens sollst du ohne Gebet sein. Wenn es dir gut geht, dann dank Gott, dann lob ihm. Psalmeu steht hier, singe Psalmen. Und wenn es dir schlecht geht, wenn du leidest, dann bete, dann flehe. Das sind also 2 ganz allgemeine Lebenssituationen. Und dann greift er eine spezielle Lebenssituation raus und sagt, wenn du krank bist, auch dann bete, aber lass für dich beten. Er spricht dann noch im Weiteren über das Gebet, über das energische Gebet. Da steht was von Energie, energetischem Beten und endet dann mit diesem Beispiel, wie dieser, ja, soll man sagen, erfolgreich betet. Gebet ist hier nicht gedacht als ein Werkzeug oder ein magisches Mittel, sondern, ich möchte das nochmal betonen, bei Gebet geht es darum, dass wir Dinge mit Gott besprechen, dass wir es Gott vortragen, Gott hinlegen, was uns beschäftigt. Also Gebet ist keine Methode, um mit Krankheit fertig zu werden, sondern es heißt, dass wir dann mit Gott ins Gespräch treten, auch über Krankheit, über jede Lebenslage. Und so ermutigt Jakobus dazu, sich, wenn es einem schlecht geht, sich nicht zurückzuziehen, selbstmitleidig oder auch nicht neidisch zurückzuziehen, Mensch, den anderen geht es so gut und ich habe es jetzt am Knie oder was auch immer, sondern ich soll das vor Gott bringen. Jakobus ermutigt dich hierzu, sich als Christ diese Gewohnheit anzueignen, egal in welcher Lebenslage ich stehe, ich bring's Gott im Gebet, ich bete mit ihm. Und hier greift er dann auch diesen Spezialfall heraus, wenn jemand krank ist. Der Text legt nahe, dass jemand hier lebensgefährlich krank ist. Er liegt also, kann nicht aufstehen. Und auch jetzt soll er sich nicht vergraben, sagen, wow, ich habe es so schlecht, sondern er soll sich die Gemeinde ins Haus holen. Er soll die Ältesten der Gemeinde herbeirufen lassen. Und das ist eine ganz erstaunliche Sicht von Krankheit, die Jakobus hier vertritt. Und zwar sagt er, Krankheit ist nicht dein Privatproblem, sondern wenn du krank bist, dann ist das Aufgabe der ganzen Gemeinde. Die soll mit einbezogen werden. Es gibt eine gewisse Initiative beim Kranken, er soll zumindest die Ältesten rufen, also kommen lassen. Er soll nicht warten, ob das jemand errät. Das gibt es auch. Ja, jemand kommt zu mir und sagt, warum seid ihr nicht vorbeigekommen, habt für mich gebetet? Ja, warum? Ja, ich war krank. Ja, woher soll ich das wissen? Ja. Nein, der Kranke soll schon ein gewisses Maß an Kommunikationsfähigkeit zeigen und sagen, ich will Gebet haben. Und das erinnert an Jesus, der geht auch oft zu Kranken hin und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Ja, ist doch klar, ich bin krank. Nein, er möchte von dem Kranken hören, ich will, dass du für mich betest, ich will, dass du mich gesund machst. Und so auch hier, der Kranke soll sich melden. Umgekehrt wird auch niemandem etwas aufgezwungen in der Gemeinde. Es ist freiwillig. Der Kranke sagt, ich will's, bin ich, wir kommen dann so, du bist krank, pass mal auf, da sind wir alle. Jetzt möchte ich noch kurz was zu den Ältesten sagen. Dieser Text, ich habe das angedeutet, hat eine intensive Diskussion in den verschiedenen Kirchen über die Frage nach Ämtern ausgelöst. Warum sollen die Ältesten kommen? Hat das Amt des Ältesten eine besondere, nein, eine besondere Amtswürde, Amtsvollmacht oder was auch immer? Oder wird hier schon vom Sakrament gesprochen? All das ist nicht der Fall. An Sakrament dachte man eben erst, sagen wir mal bei Augustin, das ist so 350, 380 nach Christus. Und an Ämter dachte man damals auch nicht, sondern man hat immer wieder Bezeichnungen gegriffen und auf die Leiter der Gemeinde übertragen. Wie gesagt, mal hieß er Episkopos in der einen Gemeinde, der andere hieß er eben dann Presbyter und wieder anders. Dann wurde dann später der Bischof raus und so weiter. Manchmal hießen sie einfach nur Hirten oder Kyberneten oder was auch immer. Also es ist noch relativ frei, aber es sind immer die Leiter der Gemeinde gemeint. Und das ist nicht zufällig, dass Jakobus die auswählt, weil wie wurde man damals Gemeindeleiter? Wie wurde man Ältester? Wie wurde man Presbyter? Das wurde nicht, weil irgendjemand sagte, so du machst das, sondern es waren oft die Gemeindegründer. Und Paulus schreibt, dass sie Vorbilder sind. Sie sind Vorbild im Glauben, sie sind Vorbild im Gebet, sie sind vorbildlich, wie sie ihr Leben führen, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Charakter. Und deswegen sagt er, Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, also die Ältesten, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat. Und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch arbeiten und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Das lese ich nochmal, 13 finde ich gut. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Also hier ist sehr stark der Fokus darauf, dass die Ältesten Vorbilder sind. Vorbilder im Glauben, Vorbilder der Gemeinde. Und die Gemeinde soll das eben nachahmen. Deswegen werden sie zu den Kranken gerufen, als Vertreter für die Gemeinde, aber eben auch als Vorbilder des Glaubens und Betens. In Vers 14 beschreibt Jakobus dann auch, was sie dort tun sollen, sehr schlicht. Die Ältesten sollen über den Kranken beten. Wir verstehen das dann als Handauflegung und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Auch hier ist das Öl kein Medikament. Das wussten die auch damals, sie haben das manchmal zwar zur Wundversorgung genommen, aber ansonsten war Öl eben einfach Olivenöl. Es ist aber ein Zeichen des göttlichen Segens und der Wertschätzung an den Kranken. Wenn jemand krank ist, dann ist es manchmal so, dass er sich selber ja nicht besonders gut fühlt. Und damals gab es ja auch so ein Denken, dass wenn jemand krank ist, dann wird das schon seine Gründe haben, wenn man es ganz zahm formuliert. Und wenn man es etwas krasser formuliert, sagt man, Das kann auch eine Strafe Gottes sein, wenn jemand krank ist. Er wird schon etwas getan haben, auch wenn wir das vielleicht so nicht sehen. Und unter diesem Stress standen auch die Kranken, dass sie quasi auch unter Vorurteilen standen und möglicherweise sich selbst auch verurteilten. Mir passiert das in der Seelsorge oft, dass Menschen, wenn sie schwer krank sind, fragen, warum passiert mir das? Und manchmal in der Variante, was habe ich getan, dass Gott mir das zumutet oder mich damit straft mit dieser Krankheit? Deswegen das Ölsalben. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung Gottes. Christus ist der Gesalbte, der durch dieses Salben den Kranken fest einbindet wieder in die Gemeinschaft. Sagt, als Kranker bist du nicht ausgeschlossen aus der Gemeinde, ganz im Gegenteil. Du wirst, sollst ganz besonders mitgetragen werden. Im Namen Jesu heißt, im Auftrag und in der Vollmacht Jesu sollen die Ältesten hier handeln. Dann schreibt Jakobus in Vers 15 etwas sehr Interessantes. Das ist eigentlich so der Knaller dieses Predigttextes. Da heißt es dann, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn vom Krankenlager aufrichten. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, der Herr wird ihn vom Krankenlager aufrichten. Klar ist, dass nach dem Gebet der Kranke gesund ist. Das steht hier. Wer das manchmal macht für kranke Beten, das werden vielleicht einige von uns sein, der wird sich vielleicht etwas wundern, dass Jakobus hier nicht eine Spur des Zweifels äußert. Man denkt, ja sag mal, kennst du die Realität nicht? Erlebst du das in deiner Gemeinde in Jerusalem nicht, dass Leute, obwohl ihr für jemanden gebetet habt, erkrankt bleibt? Blendest du es alles aus? Kein Spur des Zweifels hier bei Jakobus, das Gebet des Glaubens, und das meint so viel wie ein rückhaltloses Vertrauen in die Macht Jesu. Das ist das Gebet des Glaubens. Ein rückhaltloses Vertrauen in die Macht Jesu. Das wird den Kranken retten. Das wird ihn gesund machen. Ich glaube schon, dass Jakobus den Zweifel kennt, aber den möchte er von diesem Gebet fernhalten. Es ist ja so, wenn ich jetzt sage, Birgit, denk mal nicht an einen grünen Elefanten. An was denkst du jetzt? Einen grünen Elefanten. Und wenn ich beim Gebet für Kranke sage, jetzt zweifel mal nicht, wenn du für den Kranken betest, an was wirst du denken? Du wirst an Zweifel denken. Jakobus kennt den Zweifel, aber den Zweifel, den handelt er in Kapitel 1 ab. Und wir sind jetzt schon in Kapitel 5. Das heißt, er macht einen ziemlich weiten Bogen. Und wenn er auf die Kranken zu sprechen kommt, dann will er da keinen Zweifel haben. Er möchte das ganz weit weg haben. Bittet mit großem Vertrauen und macht Jesu für die Menschen. Und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Deshalb bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist ein spannendes Themenfeld, was Jakobus kommt nicht so oft im Neuen Testament vor. Ich will zunächst sagen, was hier nicht steht. Jakobus sagt nicht, dass der Kranke vor den Ältesten seine Sünden bekennen muss, damit überhaupt gebetet werden kann, damit überhaupt Heilung geschehen kann. Jakobus sagt auch nicht, dass die mögliche Sünde des Kranken Heilung behindert. Sondern hier steht fast sozusagen, dass dem Kranken die Sünden wie im Vorbeigehen vergeben werden, wenn die Ältesten für ihn gebetet haben. Das ist interessant. Das ist nicht die Bedingung, sondern wenn er Sünden begangen hat, dann würde ihm vergeben werden. In Vers 16 dann wird es spannend, weil er dann nicht mehr nur von den Ältesten redet und von dem Kranken, sondern dann nimmt er uns alle, die Gemeinde, in den Blick. Deshalb bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, damit ihr gesund werdet. Er nimmt jetzt wieder die ganze Gemeinde mit, das ist wichtig. Da schließt die Ältesten nicht mit ein. Aber hier geht es um die Gemeinde. Und ich glaube, das sagt Jakobus absichtlich. Er möchte in der Gemeinde ein Klima haben, ein besonderes. Man merkt, dass er den Kranken ganz stark entlasten will von allen negativen Gefühlen, von den Gedanken, ich bin schuld, ich habe dies und das und deswegen bin ich krank. Er möchte also nicht, dass der Kranke in der Ecke steht, du armer, schwacher, kranker Sünder. Sondern Jakobus möchte die ganze Gemeinde mit in die Verantwortung hineinnehmen für die kranken Menschen. Und deswegen sagt er, jedes Mitglied der Gemeinde soll bereit sein, seine Sünden zu bekennen. Jakobus geht es also darum, die Sünden der Beter auszuräumen. Die Sünden der Beter können die Erhörung des Gebetes und der Heilung im Wege stehen. Und so nimmt Jakobus in das Heilungsgeschehen für Kranke die ganze Gemeinde mit hinein. Und deswegen glaube ich, ist ein passender Text auch für das, was wir hier heute tun. Ein Sündenbekenntnis des Kranken ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber Jakobus macht es hier in diesem Text nicht zur Voraussetzung. Jesus übrigens auch nie. Die ganze Gemeinde soll bereit sein, ihre Sünden einander zu bekennen. Genauso auch natürlich die Ältesten und Pastoren. Jakobus denkt hier nicht, dass das in der Öffentlichkeit geschieht. Das gibt es, das hat es in der Kirchengeschichte gegeben, dass man sowas gemacht hat. Das kann unter vier Augen sein, im Zweiergespräch, in der Seelsorge. Warum ist das für eine Gemeinde so wichtig, dass wir einander unsere Sünden bekennen? Ich meine, es ist ja ohnehin schon schwierig, in unserer heutigen Zeit über Sünden zu sprechen, aber der Text gibt es uns nun mal vor und jetzt machen wir das auch mal. Was passiert eigentlich, wenn wir einander unsere Sünden bekennen in der Gemeinde? Was entsteht, wenn Sündenbekenntnisse untereinander nicht die Ausnahme sind, sondern selbstverständlich praktiziert wird, und zwar regelmäßig? Ich glaube, dass das, was Jakobus im Blick hat, dass ein Klima entsteht, nämlich dass die Wahrhaftigkeit in der Gemeinde zunimmt. Die Fassade eines tadellosen Lebens bröckelt. Und das entspannt und das befreit sehr. So ist eine Gemeinde nicht mehr von Perfektionismus und Leistungsdruck geprägt, sondern das schwindet dann. Und dann stattdessen breitet sich Gnade und Barmherzigkeit aus. Ich persönlich habe einen Seelsorger, zu dem ich regelmäßig zur Beichte gehe. Und das war für mich ein beeindruckendes Erlebnis. Manchmal, wenn man so Sünden macht, dann denkt man, oh, ich bin der Einzige, der darunter leidet. Bin zu ihm hingegangen, habe ihm das bekannt. Und dann machte er etwas, was mich völlig überrascht hat. Dann hat er nämlich seine Sünden mir bekannt. Und er ist für mich ein Vorbild, einer, der mich prägt, der mir vorangeht, an dem ich mich orientiere. Und dann kommt er mit den gleichen Sünden, die ich hatte, zu mir. Das hat mich sehr erleichtert und gefreut. Und diese Erfahrung hat uns intensiv miteinander auch verbunden. Wir merken, wir sind auf Augenhöhe miteinander. Und es hat mir geholfen, gnädiger und barmherziger mit mir selber umzugehen, hoffe ich jedenfalls. Ich erlebe das immer wieder, dass es eine große Erleichterung ist, wenn man einander die Sünden bekennt. Am Anfang ist das irgendwie, oh weia. Denn Sünde hat ja die Tendenz, im Dunkeln zu bleiben, bezieht daraus auch ihre Kraft und ihre Macht, auch ihre zerstörerische Macht. Aber wenn sie ans Licht Jesu kommt und wenn man das zum Beispiel, wir haben ja im Raum der Stille ein wunderschönes Kreuz, wenn man so das Kreuz bringt, dann merkt man ja, genau dafür ist doch Jesus eigentlich gestorben. Und was er gebracht hat, ist eine Freiheit und eine Befreiung von Sünde und das geht eben darüber, dass man es offenlegt, unter vier Augen. Also eine ganz große Möglichkeit und Chance, die Gott uns ermöglicht durch seinen Sohn Jesus Christus. Darauf zielt ja alles ab, dass wir davon frei werden von unserer Sünde und unserer Schuld. Und so entsteht dann ein Klima in der Gemeinde von Vergebung und Heilung. Denn wenn Sünde weniger wird, wird Gesundheit, wird Heilung kommen. Und ich glaube, wenn nicht die Gemeinde der Ort ist, wo wir Fehler und Sünden bekennen und Vergebung zugesprochen bekommen, wo denn dann? Ich möchte gerne schließen und drei Aspekte mitnehmen in unser Gebet heute für Kranke. Nochmal daran erinnern, das Gebet, dass Krankheit keine Privatsache sein muss. Aus der Sicht des Jakobus muss kein kranker Christ seine Krankheit alleine tragen müssen. Es ist Aufgabe und Anliegen für die ganze Gemeinde. Und von daher ist es auch ein Gottesdienst der Ort, wo wir füreinander beten, dass keiner alleine bleiben muss. Wenn wir beten, dann mit rückhaltlosem Vertrauen in die Macht Jesu, dass er heilt. Wir wollen diese Situation der kranken Menschen mit Jesus besprechen und rückhaltlos darauf vertrauen, dass er handelt und heilt. Und bevor wir jetzt beten, möchte ich zumindest in abgespeckter Form, dass wir eine Zeit der Stille haben, wo jeder selbst heute seine Sünden vor Gott bringen kann. Damit hier ein Raum der Gnade entsteht, wenn wir gleich für kranke Menschen hier beten, um Heilung. Seid ihr einverstanden damit? Amen. Amen. Dann wollen wir das so machen. Also einen Augenblick Stille und dann...